Studienreihe über biblische Lehren von Dr. Martin Lloyd-Jones. Band 1: Gott der Vater. Kapitel 7: Die moralischen Eigenschaften Gottes. Wie Sie sich erinnern, befassen wir uns mit den Eigenschaften Gottes. Wir haben über die Qualitäten nachgedacht, die zu seiner vollkommenen Persönlichkeit gehören, und wollen uns nun mit denen beschäftigen, die gemeinhin als moralische Eigenschaften Gottes bezeichnet werden, manchmal auch als die übertragbaren Eigenschaften Gottes. Die Eigenschaften, mit denen wir uns das letzte Mal beschäftigt haben, gehören nur Gott. Sie sind nicht übertragbar, und ich sage dies mit aller Ehrfurcht, selbst Gott kann sie seinem Volk nicht übertragen. Die Eigenschaften, über die wir jetzt nachdenken wollen, die moralischen Eigenschaften, sind in gewisser Hinsicht übertragbar. Etwas, was ihnen entspricht, findet sich in uns Menschen wieder. Welche Eigenschaften sind gemeint? Nun, zuerst müssen wir über die Heiligkeit Gottes reden. Was ist Heiligkeit? Ich glaube, dass wir fast zwangsläufig dazu neigen, sie mit negativen Begriffen zu beschreiben. Unsere Definition von Gottes Heiligkeit ist, dass Gott völlig getrennt und abgesondert von der Sünde ist. Heiligkeit bedeutet in erster Linie Absonderung. Absonderung vom Bösen. Aber natürlich ist Heiligkeit auch etwas Positives. Sie ist essentielle, vollkommene Reinheit. Die Bibel lehrt uns überall, dass Gott heilig ist. Und diese Heiligkeit zeigt sich etwa in seinem Hass auf die Sünde und seiner Trennung von der Sünde, von dem Sünder und von allem, was böse ist. Ich will Ihnen aus dem, was die Bibel über Gottes Heiligkeit lehrt, einige Beispiele und Illustrationen nennen, die dies besonders gut verdeutlichen. Gott hat seine Heiligkeit offenbart, indem er bestimmten Leuten Visionen seiner selbst gewährte. Denken wir an die eindrucksvolle Begebenheit in 2. Mose 34 und an anderen Stellen, wo Gott Mose erschien und Mose von der Wahrnehmung der göttlichen Heiligkeit überwältigt war. Das Gleiche erlebten Hiob, Jesaja und Hesekiel. Jeder, der in irgendeiner Form jemals in die Nähe Gottes gekommen ist, ist allezeit beeindruckt gewesen von Gottes allgewaltiger Heiligkeit. Die Bibel gebraucht bestimmte Begriffe, um uns seine Heiligkeit zu verdeutlichen. Sie spricht von Gott als dem Heiligen, Jesaja 40, Vers 25. Und wir haben Gottes ausdrückliche Aufforderung: Seid heilig, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1, Vers 16. Eine spezifische und explizite Aussage über Gottes Heiligkeit. Wir vergessen oft, fürchte ich, dass es in gewisser Hinsicht die wichtigste Aufgabe des Alten Testaments ist, die Heiligkeit Gottes zu offenbaren. Wir, beziehungsweise viele von uns, sind viel zu sehr von einer falschen Lehre des 18. Jahrhunderts beeinflusst worden, die uns glauben machen will, dass die Geschichte des Alten Testaments lediglich die Geschichte über die Suche des Menschen nach Gott sei. Das stimmt nicht. Das Alte Testament ist in erster Linie eine Offenbarung der Heiligkeit Gottes und dessen, was Gott als Folge daraus getan hat. Und darum findet man diese Lehre auf jeder Seite. Welche Absicht steckt hier hinter der Gesetzgebung, wenn nicht die Absicht, den Kindern Israels etwas über die Heiligkeit Gottes zu lehren? Dort sonderte er sie für sich aus. Er wollte, dass sie wissen, was für eine Art Volk sie sind. Dies konnten sie nur erkennen, indem sie seine Heiligkeit begriffen und würdigten. Also hatte die Gesetzgebung in erster Linie dieses eine Ziel. Oder betrachten Sie die vielen unterschiedlichen Anweisungen für den Bau der Stiftshütte. Die Aufteilung in Vorhof und Heiligtum und das Allerheiligste, in das der Hohepriester nur einmal im Jahr eintreten durfte, und das nicht ohne Blut. Die Stiftshütte hatte kein anderes Ziel, als dass sie die unersetzliche Lehre von der Heiligkeit Gottes verkörpern sollte. Sozusagen in der täglichen Praxis. Oder nehmen Sie das, was über das Zeremonialgesetz und über die reinen und unreinen Tiere geschrieben wurde. Man fragt sich, wozu das alles? Die Antwort darauf lautet, ihr seid ein heiliges Volk und ich bin ein heiliger Gott. Ihr sollt nicht essen, was alle anderen essen. Es soll diese Trennung geben, diese Absonderung zwischen rein und unrein. Die ganze lange Liste der Regeln und Bestimmungen, die wir im Alten Testament finden, ist Teil dessen, was die Bibel über die Heiligkeit Gottes lehrt. Auch die Propheten predigten natürlich die Heiligkeit Gottes unermüdlich. Das war ihre große Verantwortung und Botschaft. Im Buch Habakuk wird dies perfekt zusammengefasst. Dort lesen wir: Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Habakuk 1, Vers 13. Und natürlich liegt auch im Neuen Testament dieselbe Betonung vor. Beispielsweise sprach unser Herr Jesus Christus Gott mit Heiliger Vater an. Johannes 17, Vers 11. Das ist das Höchste, was über die Heiligkeit Gottes gelehrt wird. Selbst der Gott gleich war und aus dem ewigen Schoß hervorkam, selbst er nannte Gott Heiliger Vater. Im ersten Johannesbrief finden wir eine Definition der Heiligkeit Gottes. Johannes sagt, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. 1. Johannes 1, Vers 5. Die Bibel ist also voll von Aussagen, die dies lehren. Sie nennt Gott, den Vater, den Heiligen Israels, Psalm 71, Vers 22. Der Herr Jesus Christus wird als Gottes heiliger Knecht Jesus bezeichnet, Apostelgeschichte 4, Vers 27. Und als der Heilige, Apostelgeschichte 3, Vers 14. Außerdem sprechen wir vom Heiligen Geist. So wird auf die drei Personen der herrlichen Dreieinigkeit immer unter Hinweis auf die Eigenschaft der Heiligkeit verwiesen. Sie werden als heilig beschrieben. Doch wenn man fragt, wo die Bibel die Heiligkeit Gottes am kraftvollsten lehrt, muss man wahrscheinlich auf Golgatha verweisen. Gott ist so heilig, so absolut heilig, dass nichts außer diesem fürchterlichen Tod es ihm ermöglichen konnte, uns zu vergeben. Das Kreuz ist die folgenschwerste und erhabenste Proklamation und Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Ich würde gerne bei diesem großartigen Thema bleiben, aber das geht nicht. Wir müssen weitergehen. Wir wollen uns nur daran erinnern, dass die biblische Offenbarung der Heiligkeit Gottes zweifellos zum Ziel hat, uns zu lehren, wie wir ihm begegnen können. Es ist kein theoretisches Wissen, das wir mit unserem Verstand erfassen sollen. Ihre Absicht ist sehr praktisch. Um es mit den Worten des Hebräerbriefschreibers zu sagen, wir sollen uns Gott nahen mit Scheu und Furcht. Hebräer 12, Vers 28. Ihm kann nur in dieser Haltung begegnet werden. Egal, ob Sie allein in einem Zimmer sind oder ob Sie sich mit der Familie zum Gebet versammeln oder ob sie in einem öffentlichen Gottesdienst sind. Gott ist immer Gott, und man kann sich ihm nur nahen mit Scheu und Furcht. Ausdrücke wie beispielsweise »lieber Gott« finden sich nirgends in den Heiligen Schriften. Es gibt viele Illustrationen dafür. Denken Sie noch einmal an Mose vor dem brennenden Busch, 2. Mose 3. Oder an die schreckliche Begebenheit, bei der Usa seine Hand ausstreckte, um die Bundeslade festzuhalten, als sie auf einem Wagen abtransportiert wurde. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort. 2. Samuel 6, Vers 7. Hier müssen wir die erschütternde Feststellung machen, dass wir Gott nur mit Scheu und Furcht begegnen und ihn anbeten können. Oder lesen Sie den Bericht in 2. Mose 19, Vers 16 bis 25, wie das Gesetz übergeben wurde und der Berg von Feuer brannte und nichts näher kommen durfte. Derart heilig ist die Heiligkeit Gottes. Diese Lehre lehrt uns natürlich auch viel über die schreckliche Natur der Sünde. Sie werden niemals wissen, was Sünde ist, solange sie keine wahre Vorstellung von der Heiligkeit Gottes haben. Das ist vielleicht der Grund dafür, warum unsere heutige Vorstellung von Sünde so unzulänglich ist. Wir verbringen nicht genug Zeit mit der Lehre von Gott und der Heiligkeit Gottes. Nur so können wir Sünde erkennen. Nicht in erster Linie durch Selbstprüfung, sondern indem wir in die Gegenwart Gottes treten. Manche sagen nun, aber sie erwarten doch nicht etwa von uns, dass wir uns wie erbärmliche Sünder fühlen sollen, oder? Sie wollen doch wohl nicht, dass wir mit Charles Wesley sagen, schmutzig und voller Sünde bin ich? Das mag ja auf Menschen zutreffen, die ständig besoffen sind, eben solche Leute, aber auf uns trifft das nicht zu. Andere Leute wiederum beunruhigt folgender Gedanke. Sie sagen, ich habe niemals wirklich gefühlt, dass ich ein Sünder bin. Kann ich das überhaupt fühlen, wenn ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und schon immer dorthin gegangen bin, wo Gott angebetet wird? Verlangen Sie wirklich von mir, dass ich dieses fürchterliche Empfinden habe, ein Sünder zu sein? Die Antwort darauf ist, wenn Sie wirklich in die Gegenwart Gottes treten würden und eine Vorstellung von seiner Heiligkeit bekämen, dann würden Sie sich bald selbst einen schmutzigen, schrecklichen Sünder nennen. Sie würden mit Paulus sagen, dass nichts Gutes in Ihnen wohnt. Römer 7, Vers 18. Der Weg, Ihre eigene Sündhaftigkeit einzusehen, liegt nicht darin, dass Sie auf Ihre Taten oder Ihr Leben schauen, sondern dass Sie in die Gegenwart Gottes treten. Und schließlich zeigt uns die Heiligkeit Gottes natürlich die absolute Notwendigkeit des Sühneopfers. Das ist die Umkehrung dessen, was ich gerade eben über das Kreuz als sichtbares Zeichen der Heiligkeit Gottes gesagt habe. Und ebenso wie das Kreuz die Heiligkeit Gottes manifestiert, zeigt es uns auch, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünde geben kann. Die Tatsache, dass Gottes Heiligkeit genau darauf besteht, erfordert ein Sühneopfer für Sünde. Die nächste moralische Eigenschaft Gottes, die die Bibel betont, ist die Gerechtigkeit und das Recht Gottes. Dies ergibt sich, logischerweise, ganz zwangsläufig aus der Heiligkeit Gottes. Was ist Gerechtigkeit? Nun, Gerechtigkeit ist Gottes Heiligkeit, wie sie sich in seinem Umgang mit uns zeigt. Es ist diejenige Eigenschaft Gottes, die Gott jederzeit als den offenbart, der das Rechte tut. Gerechtigkeit und Recht sind die ausführenden Elemente der Heiligkeit Gottes und Ausdruck dafür, wie Gott über die Welt herrscht. Eine weitere Definition wäre, Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Liebe zur Heiligkeit und Gottes Recht und Rechtsempfinden ist Gottes Abscheu gegenüber der Sünde. Ich glaube, diese Definition erweist sich als die beste. Die Gerechtigkeit und das Recht Gottes werden überall in der Bibel sichtbar. Sowohl das Alte wie auch das Neue Testament unterrichten uns über den Zorn Gottes. Unser Herr selbst hat auf ihn hingewiesen. Eine der grundlegendsten Lehren der ganzen Bibel ist, dass Gott Sünde hasst und sich dies in seinem Zorn ausdrückt. Wenn jemand nicht glaubt, sagt Johannes, dann bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Johannes 3, Vers 36. Wir sind alle von Natur aus Kinder des Zorns, sagt Paulus in Epheser 2, Vers 3. Aber Gottes Gerechtigkeit und Recht werden nicht nur in seinem Zorn deutlich. Er offenbart dieselben Eigenschaften, indem er uns unsere Sünden vergibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Nachdem die Möglichkeit der Vergebung eröffnet worden ist, kommt, wenn wir uns danach richten, Gottes Recht zum Tragen und Gott vergibt uns aufgrund seiner Gerechtigkeit. Gott eröffnet die Möglichkeit der Vergebung, indem er einen Sühneort für unsere Sünden schafft. Das ist die bemerkenswerteste Sache von allen. Die klassische Aussage dazu findet sich im Römerbrief. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hineingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Römer 3, Vers 25. Es war Gottes Gerechtigkeit, verbunden mit seiner Liebe, seinem Mitleid und seinem Erbarmen, die für die Darbringung und das nötige Opfer, den Sühneort, sorgte. Außerdem belohnt er den Gerechten. Hören Sie, wie Paulus das am Ende seines Lebens in 2. Timotheus 4, Vers 8 ausdrückt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Ich mache mir darüber keine Gedanken, sagt Paulus. Er ist ein gerechter Richter und die Krone, die er verheißen hat, wird er selbstverständlich aushändigen. Von nun an wird diese wundervolle Gnade in Christus ausgeteilt. Gott ist es, der dies am Kreuz tut. Als nächstes lesen wir in Römer 3, Vers 25, wie Gott seine eigene Gerechtigkeit und sein absolutes Recht erklärt. Er rechtfertigt seine eigene Vergebung der Sünden derer, die Buße tun. Das ist eine sehr große und erhabene Vorstellung. Wir sehen dies ganz deutlich in folgender Hinsicht. Gott vergibt nicht nur die Sünden der Sünder in der Errettung, er geht darüber hinaus. Er erklärt Sünder für gerecht. Er macht sie gerecht. Das ist eine ganz entscheidende Wahrheit. Wenn wir uns nicht über die Gerechtigkeit und das Recht Gottes im Klaren sind, könnten wir auf den Gedanken kommen, dass alles, was Gott für uns tut, nur darin besteht, uns unsere Sünden zu vergeben. Absolut nicht. Weil Gott gerecht ist, müssen auch wir gerecht gemacht werden. Und er erklärt uns für gerecht auf Grundlage des Gesetzes per richterlichem Urteil. Das ist Rechtfertigung durch Glauben. Aber er macht uns auch gerecht. Das ist unsere Heiligung. Sie wird sich fortsetzen, bis wir schließlich ohne Makel und untadelig, ohne Zurechtweisung, gerecht und heilig sein werden, so wie er selber ist. Aber lassen Sie mich nun auf die dritte Eigenschaft Gottes in diesem Abriss über die moralischen Eigenschaften zu sprechen kommen, und zwar auf die Güte oder die Liebe Gottes. In der Bibel sind diese beiden Wörter mehr oder weniger austauschbar. Manchmal wird die Eigenschaft als Güte Gottes bezeichnet, manchmal mit dem Begriff der Liebe Gottes beschrieben. Beide Begriffe beziehen sich auf dieselbe Eigenschaft. Und doch gibt es einen gewissen Unterschied zwischen ihnen. Ich würde versuchen, es so auszudrücken. Die Güte Gottes ist jene Vollkommenheit Gottes, welche ihn veranlasst, gegenüber all seinen Geschöpfen großzügig und freundlich zu verfahren. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, sagt Paulus in Römer 11, Vers 22. Der Herr ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle seine Werke, heißt es im Psalm 145, Vers 9. Achten Sie einmal auf die Begriffe Gut und Güte, wenn Sie die Bibel lesen, und Sie werden herausfinden, dass sie im Allgemeinen die Vorstellung von der Großzügigkeit Gottes umfassen. Dagegen ist Gottes Liebe die Eigenschaft Gottes, durch welche er unaufhörlich motiviert wird, sich selbst anderen mitzuteilen. Die Bibel macht sehr deutlich, dass die Liebe Gottes etwas ist, was sich selbst mitteilt. Gott ist ewig. Gott ist ewige Liebe. Auf welche Weise zeigen sich nun diese herrlichen Eigenschaften Gottes? Aus praktischen Erwägungen heraus wollen wir uns die Antwort auf diese Frage anhand einiger Unterpunkte anschauen. Erstens, ganz allgemein erweist Gott seine Güte und Liebe allen seinen Geschöpfen. Sie sehen das etwa in Matthäus 5, Vers 45. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gemeint ist die Güte Gottes gegenüber allen seinen Geschöpfen, unterschiedslos. Dann erfahren wir in Matthäus 6, Vers 26, dass er die Vögel des Himmels ernährt. In Apostelgeschichte 14, Vers 17 argumentiert Paulus in Lystra, dass Gott sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. All dies ist ein sichtbares Zeichen der Güte Gottes. Selbst wenn Menschen ihn vergessen und ihr Wissen über ihn verloren haben, ist Gott weiterhin auf diese Weise gut zu ihnen. Die zweite Art, auf die sich die Güte und die Liebe Gottes offenbart, ist, was die Bibel Gnade Gottes nennt. Gnade. Dieses gewaltige Wort, das man permanent in den Heiligen Schriften findet, ist die Güte oder die Liebe Gottes gegen jene, die sie in gar keiner Weise verdienen. Sie ist die unverdiente Güte oder Liebe Gottes gegenüber jenen, die allen Anspruch auf ihn und seine Liebe verwirkt haben und die nichts anderes als Gericht und Verdammnis verdient haben. Die Bibel lehrt, dass die Gnade Gottes der Ursprung jeder Segnung ist, die uns jemals geschenkt wurde. Alles entspringt dieser Quelle ewiger und immerwährender Gnade. Ich empfehle Ihnen ein genaues und sorgfältiges Studium dieses Wortes in den ersten zwei Kapiteln des Epheserbriefes. Oh, es ist alles Güte, alles wegen seiner Gnade, dieser unbegreiflichen Gnade Gottes. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, schreibt Paulus an Titus in Kapitel 2, Vers 11. Auch wenn Sie das dritte Kapitel des Titusbriefes lesen, finden Sie herrliche Aussagen über die Gnade Gottes. Lesen Sie diese Kapitel, freuen Sie sich und geben Sie sich selbst der Anbetung hin, wenn Sie die wunderbare Liebe und Güte Gottes zu begreifen beginnen, die er uns offenbart hat in unserem Herrn Jesus Christus. Als nächstes zeigt sich die Güte und die Liebe Gottes in der Barmherzigkeit Gottes. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass viele Briefe mit Grüßen beginnen, in denen die Worte Gnade, Barmherzigkeit und Frieden vorkommen? Daraus lässt sich schließen, dass Barmherzigkeit und Gnade nicht dasselbe sind. Was ist nun Barmherzigkeit? Sie kann definiert werden als die Güte Gottes gegenüber denen, die als Folge ihrer Sünde in Not und Elend geraten sind, und dass ihnen Gott, ungeachtet dessen, was sie verdient hätten, seine Barmherzigkeit schenkt. Achten Sie auf das Wort Barmherzigkeit und Sie werden feststellen, dass es diese Bedeutung hat. Psalm 103 enthält mehrere großartige Aussagen über die Barmherzigkeit Gottes. In der Einleitung zum Lukasevangelium lesen wir folgende Worte: Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, dass er gedenke der Barmherzigkeit. Lukas 1, Vers 54. In den Versen 77 und 78 wiederum steht: Er ist gesandt, seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herrliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Und auch in den neutestamentlichen Briefen finden wir immer wieder Aussagen über die Barmherzigkeit Gottes. Paulus sagt: So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Römer 9, Vers 18. Doch vor allen Dingen finden Sie Hinweise auf Gottes Barmherzigkeit in den Grüßen und den Einleitungen der Briefe. Ein weiterer Gesichtspunkt der Güte und Liebe Gottes, und was für ein herrlicher, ist die Geduld und Langmut Gottes. Nicht einer von uns wäre heute Abend hier, wenn es sie nicht gäbe. Wenn Gott nicht so langmütig wäre, dann wären wir alle bereits vernichtet. Aber Gott ist langmütig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er das Eigensinnige und das Böse erträgt. Er ist nachsichtig gegen den Sünder, der trotz aller Segnungen und Barmherzigkeiten Gottes noch immer gegen ihn sündigt. Paulus drückt das so aus: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Römer 2, Vers 4. Und an anderer Stelle sagt er: Wenn aber Gott, obwohl er seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, mit viel Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben bereitet sind. Römer 9, Vers 22. Petrus ist genauso eindeutig in dem, was er sagt. Er teilt uns in 1. Petrus 3, Vers 20 mit, dass Gott geduldig gewesen ist mit jenen Geistern und Wesen, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs zuwartete. Und dann ist da noch die berühmte Aussage in seinem zweiten Brief, wo er sagt, dass wir die Langmut unseres Herrn für Errettung achten sollen. Das bringt mich zur vierten moralischen Eigenschaft Gottes. Und das ist die Treue Gottes. Ich habe noch keine bessere Definition für die Treue Gottes gefunden als folgende. Wenn wir sagen, dass Gott treu ist, meinen wir, dass er jemand ist, auf den man sich absolut verlassen kann. Es bedeutet, dass er jemand ist, dem man absolut vertrauen kann. Jemand, auf den man zählen kann. Jemand, auf den man sich stützen kann, ohne jemals irgendeinen Zweifel haben zu müssen, dass er uns plötzlich im Stich lassen könnte. In der Bibel finden wir einige wunderbare Aussagen über die Treue Gottes. Sie sagt, dass die Treue Gottes bis zu den Wolken reicht, Psalm 36, Vers 6. Sie teilt uns immer und immer wieder mit, dass Gott seine Verheißungen immer hält und seine Bündnisse niemals bricht. Sie sagt uns, dass Gott ohne Ausnahme jedes einzelne Wort erfüllen wird, das jemals aus seinem Mund kam, Jesaja 55, Vers 11. Sie sagt uns, dass Gott seine Knechte immer treu und sicher verteidigen und befreien wird, wann immer sie durch Prüfungen, Heimsuchungen und Konflikte gehen. Sie sagt uns, man kann sich auf Gott verlassen. Diejenigen, die er erwählt hat, wird er bestätigen und stärken, indem er sie vor dem Bösen beschützt und sie bewahrt und leitet, bis seine Absichten sich in ihnen erfüllt haben. Hören Sie, wie all das in einer großartigen Aussage zusammengefasst ist. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 1. Korinther 1, Vers 9. Was auch immer geschehen mag, was auch immer schiefgehen mag, Paulus sagt diesen Leuten, dass sie sich einer Sache sicher sein können. Gott ist treu. An anderer Stelle sagt er, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 1. Thessaloniker 5, Vers 23. Und dann achten Sie auf den folgenden Satz. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, ist Ihr endgültiges Schicksal absolut sicher. Es gibt noch eine andere Aussage in diesem Zusammenhang. Und welch einen Trost können wir aus ihr schöpfen? Wir haben gegen ihn gesündigt. Wir können uns nicht selbst vergeben und wissen nicht, was wir tun sollen. Aber wir haben eine Hoffnung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Er hat gesagt, dass er es tun will. Und weil er es gesagt hat, wird er es tun. Er ist treu. Deshalb brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Werfen Sie sich auf die Treue Gottes und sagen Sie dem Teufel, dass Ihnen vergeben worden ist. Sie ihre Sünden bekannt haben und ihnen die Treue Gottes Vergebung garantiert. Ich möchte diesen Aspekt der Treue Gottes folgendermaßen zusammenfassen. Unser Herr wandte sich einmal an seine Jünger und sagte, habt Glauben an Gott, Markus 11, Vers 22. Nun sagte aber der bekannte und tiefgläubige Hudson Taylor immer, dass man diesen Vers nicht mit habt Glauben an Gott übersetzen sollte, sondern vielmehr mit »Haltet euch fest an der Treue Gottes«. Es wurde das Motto seines Lebens und Werkes. Natürlich beinhaltet das den Glauben an Gott. Aber Sie sehen selbst, wenn Sie den Vers mit »Habt Glauben an Gott« wiedergeben, dann liegt die Betonung auf Ihrem Glauben. Aber das trifft nicht den Kern der Aussage, sagte Hudson Taylor. Was zählt, ist die Treue Gottes. Wenn sie nicht mehr glauben können, dann halten sie sich an seiner Treue fest. Gott ist unwandelbar. Gott ist treu. Er wird sich niemals ändern. Das ist es, was Glaube an Gott wirklich bedeutet. Was immer ihnen auch geschehen mag, wo immer sie auch sein mögen, halten sie sich fest an der Treue Gottes. So haben wir uns nun, viel zu rasch, wie ich befürchte, mit den Eigenschaften Gottes beschäftigt. Lassen Sie mich, bevor ich dieses Thema beende, noch Folgendes betonen. Obwohl wir die Eigenschaften um der Klarheit und des intellektuellen Verstehens willen nacheinander behandeln müssen, müssen wir sehr vorsichtig sein, keine Eigenschaft in unserem Denken über Gott isoliert zu betrachten. Gott ist immer ganzheitlich zu sehen, in jeder einzelnen seiner Eigenschaften, zur selben Zeit. Darum dürfen wir niemals eine Eigenschaft gegen eine andere ausspielen. Wir dürfen niemals die Heiligkeit Gottes und die Barmherzigkeit Gottes als Gegensätze betrachten. Gott ist zum Beispiel immer gleichzeitig heilig und barmherzig. Ich muss dies betonen, weil wir wegen unseres begrenzten Verstandes und unseres begrenzten Verstehens diese Unterscheidungen machen müssen. Aber Gott bewahre uns davor, dass wir Gott sozusagen aufteilen. Wir können das natürlich nicht wirklich tun, aber wir können es fälschlicherweise in unseren Vorstellungen tun, zu unserem eigenen Verderben. Darum denken Sie immer daran, dass Gott in seiner ganzen Person, in jeder einzelnen Eigenschaft zu finden und er alles im gleichen Augenblick ist. Seine Liebe ist eine heilige Liebe. Was für eine Tragödie wäre es, wenn wir dies vergessen würden und seine Liebe gegen seine Gerechtigkeit ausspielen? Nein, nein! Alles in Gott liebt. Alles in Gott ist gerecht und vollkommen rechtschaffen. Immer. Wir müssen in unserem Denken alle Zeit die Ausgewogenheit bewahren, die sich in Gott selbst findet.